Besenwagen-Time. Cheers, Mädels und Jungs. Macht's euch gemütlich auf der Rückbank und lasst euch von uns ins Ziel schaukeln. Seid gespannt, wie Andi den Karneval überlebt hat und reist mit uns durch die ersten Züge der Saison. Auf dem Weg zu unserem Gast, den wir zum zweiten Mal besuchen. Der passionierte Maler und Performance-Guru von EF lässt uns hoffentlich ein paar Einblicke da in die aerodynamischen Vorteile vom neuen Helm des Teams und seine Arbeit und ob die ihn auch zum Malen inspiriert. Wir begrüßen dich aber erstmal im Bus, in dem es heißt, bitte mit dem Fahrer sprechen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Meiner Andi Stauf. Wie lange hast du den schon aufbewahrt? Bitte mit dem Fahrer sprechen.
Ey, den habe ich eigentlich letzte Woche schon. Ich wollte das jetzt so zum Running Gag machen. Ich habe aber letzte Woche habe ich gesagt, im Bus, in dem es nicht heißt, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen.
Ah, okay.
Habe ich jetzt heute nochmal umgedichtet.
Alles gut hier.
War's gut im Einsatz? Mhm. Cowboy habe ich gesehen.
Wo hast denn du ein Foto von mir gesehen?
Ja, ich habe auch versucht, das aus gewissen Stories herauszufiltern, wo du da bist. Aber da waren ein paar große Männer, die rumgetanzt haben. Ich kenne Andi jetzt schon sehr lange, aber ich kann ihn nicht einschätzen, ob er am Karneval tanzt. Weil sonst tut er es ja nicht.
Nee, der stand im Hintergrund und war am Handy.
Ja, da muss ich es mir nochmal anschauen.
Wenn es der Cowboy war.
Dazu kann sagt sein. Er jetzt gerade nichts.
Aber hast du nicht mehrere Kostüme für mehrere Tage?
Naja, dieses Jahr nicht so. Dieses Jahr war ich eigentlich immer in abgewandelter Form unterwegs.
Gib uns mal einen Einblick in deine Karnevalshistorie. Was waren die Top 3 Kostüme von Andi Stauf?
Boah, ich glaube, so eine Zeit lang Piratenkostüm, das war
Piraten über waren mehrere Jahre in der Clique, ja.
Ausgebaut, hat sogar mal in Belgische Tageszeitung geschafft. Also als ich bei Quickstep gefahren
Echt?
Bin, ja. Da war okay. Hennes Roth zufällig auf der gleichen Veranstaltung und der hat Fotos gemacht und die waren einen Tag später, ich glaube Het Nieuwsblad oder so, irgendwo Tageszeitung in Belgien.
Waren da noch mehr Radfahrer als du?
Ja, klar. Also das waren, ich glaube.
Also war Quickstep auch?
Nee. Da waren nur hier so ein paar Deutsche, ich weiß nicht. Das war aber der 11.11. dann. Also es war nicht das Straßenkarneval jetzt während der Saison, sondern eben im November. Ich weiß nicht, wer da sonst noch so war, kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Christian Knees wahrscheinlich, so aus dem Kölner Umland halt die üblichen Verdächtigen.
Arthur, Gerald.
Ja, genau. Ja. Die waren auch da.
Paul, bei dir irgendwas Relevantes passiert?
Ja, ich bin krank seit langem mal wieder. Also so, dass ich Radrennen absagen muss und nicht trainieren kann.
Ich habe mich schon gewundert, warum du deine Unterkunft verscherbelst auf Instagram.
Also das ist eine andere. Ah, okay. Das ist von Schottland. Ich bin heute das erste Mal auch seit Jahren zum Arzt gegangen, mir eine Krankschreibung zu holen, damit ich die ganzen Sachen zurückbekomme, also mit der Reise, Rücktrittsversicherung. Arzt halt, ne?
Hey Leute, ich bin gerade in München und morgen habe ich hier Audienz im Radsport Vatikan beim Tourmagazin.
Da kannst du mal
mal gucken, ob die mich reinlassen.
Wir sind ja investigativer Journalismus hier. Da kannst du ja morgen mal Nachforschung anstellen.
Ja, ich bin ja quasi inkognito unterwegs. Ich habe Tarnkappe auf und bin als Außendienstler jetzt hier unterwegs.
Naja, heißt du auch anders oder?
Ich weiß nicht, ob die mich direkt am Namen erkennen. I don't know.
Also die Chance könnte da sein. Das kann gut sein, dass 3 Fotos von uns irgendwo am Eingang hängen.
Ja. die nicht reinlassen. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich war gestern schon bei der Roadbike, vorgestern beim anderen Magazin auch und stelle gerade mit Rose das noch nicht releasede neue Gravelrad vor. Auch ganz witzig. Und ich bin mal gespannt, wie die Tour so innen drin aussieht.
Ja.
Motorpresse Stuttgart auf jeden Fall riesig, aber da sind halt auch so Automagazine mit drin.
Ja, kannst du ja mal Bilder machen. Können wir für einen Sonntagspost machen.
Geheim, aus Handy. Dem Knopfloch.
Handy, ja. mit deiner Ray-Ban dadurch.
Ja, genau.
Hallo. Besenwagen News-Update-Bereich. Wenn diese Folge draußen ist, könnt ihr Tickets kaufen für den ersten Besenwagen-Live-Podcast 2024. 15.3. Köln, Residenzkino, Running System, Bernhard Eisel als Stargast und Main Act des Abends. Einlass, was war das nochmal,
Jungs? Ja, ab 20.30 Uhr.
Wird dann auf Eventim auch stehen. Ihr, wenn ihr das hört, es gibt in der Folgenbeschreibung einen Link, wo ihr auf die Ticketseite geleitet werdet. Ja, auf Instagram wird auch ein Link gepostet. Wir freuen uns, euch zu sehen. Welche Infos habe ich noch vergessen?
Das war es eigentlich.
Ah ja, Ride am nächsten Tag natürlich. Bisschen weniger Leute, also ins Kino passen wie letztes Mal so knapp 300 Leute rein. Ich denke, den Ride werden wir so mit 50, 60 Leuten machen. Das werden wir nochmal ganz gesondert ausschreiben.
Genau.
Eigentlich schon in den News-Bereich übergehen, oder?
Ja, eine eher traurige Angelegenheit leider. Am 30. Januar diesen Jahres wurde der Fahrradaktivist oder Radaktivist Andreas Mandalka, man kannte oder Leute, die ihn vielleicht kennen, kannte ihn auch unter dem Pseudonym Natenom. Der hatte so einen Blog, wo er immer wieder über Vorfälle auch mit AutofahrerInnen gesprochen hat. Auf jeden Fall wurde er auf einer Landstraße umgefahren. Also er ist nicht mit einem Fahrzeug kollidiert, sondern er wurde von hinten umgefahren und ist dabei gestorben. Warum ich das hier reinhole? Also erstmal, das Thema werfen wir immer wieder auf, der Straßenverkehr wird irgendwie immer bekloppter, also davon abgesehen, dass immer mehr Hindernisse auf der Straße sind, bloß Autos werden größer, weniger Aufmerksamkeit, aber was mir auffällt, ist halt echt diese Aggressivität im Straßenverkehr, die extrem zugenommen hat und die eigentlich vor allen Dingen auffällt, wenn man, so wie ich jetzt aus fast einem Monat Spanien zurückkommt und nach Deutschland das erste Mal wieder Rad fährst. Ich hatte das nämlich, erster Tag zurück in Berlin und ein Autofahrer wollte mich also mutwillig, der hat mich sogar gejagt mit seinem Auto, umfahren. Und zum Glück kann ich halt Rad fahren und weiß, was ich in dem Moment zu tun habe, aber der hat mich halt gejagt mit Umdrehen, quietschenden Reifen, allem drum und dran und mit anderen Autos, die einfach nur an den Straßenkreuzungen standen und zugeschaut haben. Ja, mit einem anderen Baufahrzeug, was entgegenkommt, mir auch noch die Straße abgesperrt hat. Also da war nicht nur eine Person weird unterwegs, sondern andere, die zugeschaut haben und dann noch einer, der mich auch irgendwie hindern wollte, daran wegzukommen. Wie auch immer. Das hat mich ja dazu irgendwie geführt, dass ich dieses Thema jetzt hier auch nochmal aufwerfen wollte, weil ich es einfach krass finde, was da draußen mittlerweile los ist. Diese Aggressivität, die nicht mehr irgendwie nur, ich bin nicht aufmerksam, sondern die gewollte Aggressivität RadfahrerInnen gegenüber. Das finde ich so brutal und das ist halt für so jemanden wie diesem Aktivisten, der jahrelang darüber schreibt und der auch berühmt geworden ist, weil er mit dieser Nudel durch die Gegend gefahren ist, weißt du? Die den Abstand zu ihm einhält. Mhm. Ich glaube, daher kennen ihn vielleicht auch die meisten, wenn man was von ihm gehört hat. Und das ist so surreal, dass gerade er dann auch umgefahren wurde. Und anscheinend wurde jetzt vor ein paar Tagen auch das Denkmal, was man da für ihn errichtet hat, also ein weißes Fahrrad an einem Baum.
So ein Geisterfahrrad oder wie das
genau,
heißt.
Genau, Geisterfahrrad, ja. Wurde jetzt wohl auch schon beschädigt. Also Leute sind da hingefahren und haben sich die Mühe gegeben, quasi diese Gedenkstätte dann irgendwie auch zu zerstören. Und ich finde das so krass. Also ich finde das, ja, also es ist auch so viel eben, also mir tut es für jeden Menschen leid, der so stirbt natürlich. Dazu noch einfach die Allgemeine, welche Gefahr man sich irgendwie jetzt gerade jeden Tag draußen aussetzt. Und mir fällt das echt auf und ich bin mittlerweile paranoid, ne, wenn ich Training fahre. Ich habe so ein Garmin Radar am Rad, weißt du, der dir halt dann auch anzeigt, wie schnell die Autos kommen und so. Und gibt es auch andere Hersteller, wie auch immer, auf jeden Fall. Das ist halt, ey, jedes Mal, wenn ein Auto kommt, gucke ich da hinten, ob der auch wirklich quasi den Schwenk macht an mir vorbei. Und immer öfters passiert, dass die einfach nicht mal mehr einen Meter Abstand halten. Und das passiert mutwillig, weil wenn von vorne kein Verkehr kommt und die ja die Ausweichbewegung eh machen, ja, dann können die auch 2 Meter neben dir fahren. Ja. Und ein Meter ist dann schon so nah an dir dran, da musst du schon zielen, weißt du? Und das finde ich so, das finde ich so krass.
Ich finde auch. Ja. Deine reine Anwesenheit wird einfach oft als persönlicher Angriff gewertet.
Ja, das stimmt. Und
dann kommentiert mit einem Angriff. Ja.
Und da war der Typ, mit dem ich das Stress hatte, aus dem Auto ausgestiegen ist und mich quasi vermöbeln wollte. War so das Erste, wo ich mir dachte, ey, hätte ich gerne irgendwas gehabt, um mich in dem Moment zu wehr zu setzen. Mit meinen Armen brauche ich es nicht machen, weil, also damit komme ich nicht weit. mit 15 Liegestütze oder 17.
Mit 15 Liegestütze.
Mittlerweile 20. Ja. Aber das ist so krass. Das ist, es ist brutal. Und in den Städten, finde ich, geht's. Da spüre ich das nicht so. Aber so auf dem Land mittlerweile, ey, das ist echt ekelhaft. Also es macht keinen Spaß, so ganz viele unnötige Aktionen. Und dann fährst du in Spanien trainieren, da fahren die halt einfach, wenn es sein muss, eine halbe Stunde hinter dir her, ne? Weißt du, um dich ja nicht irgendwie in Gefahr zu bringen.
Die sind mega entspannt.
Die halten die 200 Meter Abstand oder 2 Meter Abstand ein und so. Und hier in Deutschland, ey, also diese Spaltung, die allgemein in der Gesellschaft gerade stattfindet, merkst du auf der Straße. Also es ist ja
schon eine ewig währende Diskussion. Ja. Hoffentlich lassen die Autos bald sowas nicht mehr zu. So autonomes Fahren und so.
Nee, aber in dem Fall.
Oder die haben einfach einen Melder, der direkt an die Polizei meldet.
Oder die lassen es einfach nicht mehr zu, irgendwo so nah zu überholen.
Ja,
oder
nee, das stimmt.
Geschwindigkeit,
ja. Das Auto, was mich da fast umgefahren hat, mit 3 Versuchen, war ein moderner Volvo. Und ich habe selber.
Vielleicht kommt das.
Das Auto normalerweise bremst normalerweise, aber ich glaube, wenn du einfach auf dem Gas bleibst, dann scheint er auch weiterzufahren. Und aber ich finde ja nicht, dass es erst Technik geben muss, die dich davon hindert, jemanden mutwillig anzufahren. Oder
Paul, die Technik ist die letzte Hoffnung, die wir noch haben.
Ja, nee, ich hoffe irgendwie immer noch auf Menschenverstand. Ja.
Dann solltest du nochmal dich mit der Menschheitsgeschichte der letzten Zehntausenden Jahren beschäftigen, da bleibt nicht mehr viel davon übrig.
Dann eigentlich nur ein Appell meinerseits. Und können wir mal so Leute jetzt irgendwie böse auffassen, aber ich würde mir auch wünschen, dass zumindest Leute, die auf dem Rad unterwegs sind, alles aber auch dafür tun, damit es keinen Grund gibt, AutofahrerInnen aggressiv zu machen. Weil am Ende sind wir das schwächere Glied. Was ich meine? Also es ist so, also ihr wisst, was ich meine. Ne? Jetzt heißt es jetzt nicht,
man
muss nachgeben, aber...
Ich weiß, auf was du raus willst und das ist definitiv auch vorhanden, aber der Grund der Aggressivität ist halt auch die, meiner Meinung nach, die allgemeine Verkehrslage, die immer schlechter wird, die Infrastruktur wird immer schlechter, es gibt immer mehr Autos, Autofahren frustriert, egal wie, du stehst nur an Ampeln, du stehst nur im Stau, du kommst nicht vorwärts, aber da nicht zu begreifen, dass es daran liegt, dass es auch einfach viel zu viele Autos sind, die den Platz versperren und dann auf Fahrräder meine Aggressivität abzuwälzen, die mir eigentlich, wenn dann nur ganz kurz, ein Problem machen, bis ich überholen kann. Das ist halt auch da immer relativ kurz gedacht und ich bin da auch immer für Dialog, weil wir sitzen zusammen in einem Boot mit den Autofahrern.
Ja.
So, der Straßenverkehr ist einfach Pain, gerade in Städten, gerade in Ballungsräumen. Und es ist für uns scheiße auf dem Fahrrad, es ist für Autofahrer scheiße und eigentlich sollte man gemeinsam irgendwie daran arbeiten, dass es besser wird oder dass man wenigstens halt einen guten Ton untereinander
wahrt. Ja gut, aber also ne, die Fälle, die ich ja meine,
ja, dass das nicht passiert,
die Fälle, die ich da meine, da ist ja, also dieser Punkt des Dialoges, über den ist man dann schon weit hinaus, wo eine Aggressivität auf der einen Seite herrscht. Weißt du, also geht es ja gar nicht mehr darum, irgendwie noch irgendwas auszutauschen, sagen, ey, mach dies und das. Vielleicht können wir uns irgendwie beide an, keine Ahnung, den Landkreis wenden und sagen, ey, mach da einen Radweg hin, wie auch immer. Aber da ist ja schon das Potenzial da, sagen, ey, also für mich ist das gerade eine gute Option, diesen Radfahrer zu erschrecken oder einfach anzufahren, weil irgendwie ist das für mich logisch.
Oder mit einem Scheibenwischwasser anzuspritzen.
Also da ist man, glaube ich, über diese Ebene schon hinaus und mit den Leuten kannst du, glaube ich, auch nicht mehr wirklich viel reden.
Gut, nervig, das hier so ausladend zum Thema zu machen, aber ich glaube, gerade Paul oder ich auch, wenn man so viele Kilometer fährt, hat man halt auch einen gewissen Prozentsatz Angst mittlerweile, weil die Wahrscheinlichkeit halt einfach zunimmt, dass man irgendetwas zum Opfer fällt.
Auf jeden Fall.
Naja, komm, lass mal zu was Erfreulicherem weitergehen. Beziehungsweise habe ich auch noch ein dramatisches Thema hier hinten dran. Was war mit Mats Pedersen los, letzte Etappe Tour de la Provence?
Letzte Etappe hat er schön verzockt.
Also, ja, richtig erbärmlich. Fünfter oder so.
Ja, ich weiß nicht, ob du den Sprint gesehen hast. Er hat ja versucht, seine Konkurrenz ein bisschen aufs Glatteis zu führen, indem er einfach Alex Kirch attackieren also Alex Kirch hat attackiert, ich glaube auf dem letzten Kilometer, und Mats hat dann quasi das, hat ihn fahren lassen und er musste dann halt, also ist dann, hat versucht hinten so die Nachführarbeit so ein bisschen zu blockieren. Alex Kirch hat es dann leider nicht geschafft, also die Finte hat, ist nach hinten losgegangen und ich glaube, da war relativ gut Gegenwind auch auf der Geraden und dann wurde Mats dann auch von hinten aufgerollt, ne? Aber vielleicht muss man ja sagen,
worauf ich natürlich war
ein bisschen langweilig nach den ersten drei Tagen, ne?
Worauf ich natürlich hinaus will, wer sich mal die Stats von Mats Pedersen 2024 anguckt, WTF, wie viele Siege mittlerweile? 6?
Ich glaube 7.
7 in 10 Rennen oder was? Ich glaube noch kein zwei oder ein zweistelliges Ergebnis. Das ist auf jeden Fall komplett bekloppt.
Ja, ich meine, ich glaube spätestens mit der WM letztes Jahr hat er ja gezeigt, dass er nochmal einen Step gemacht hat, also auch schon nach dem überragenden Frühjahr, wo er aber so ein bisschen, ich sag mal, noch hinter den großen drei, wie sie dann immer genannt wurden, ne, Van Aert, Van der Poel und Pogacar, so ein, ja, dann eigentlich eher so auf den Plätzen 4, 5 so unterwegs war, aber da auch dann immer nochmal besser als der Rest, war das natürlich die Hoffnung, dass er ja das Level von der WM jetzt dann nochmal hält oder weiter aufbaut. Und dann, ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die anderen kommen ja gerade erst in den Rennbetrieb oder sind noch gar nicht drin.
Ein ganz anderer Approach auf jeden Fall
wird,
auch, ne?
Vielleicht ja auch gar nicht so bei den belgischen Klassikern zu sehen sein, also mit Kopfsteinpflaster. Ja, und ich glaube, die Vorbereitung ist von Mats auch anders. Also er macht keine Höhentrainingslager bisher. Und ja, aber verbessert sich auch so. Mal sehen, wie es ist. Ist ja noch ein guter Monat, bevor es so richtig Richtung der wichtigen Klassiker geht. Ja, bis dahin kommen aber auch schon wichtige Rennen. Also Paris-Nizza fährt der Mailand-Sanremo so das erste Highlight. Dafür sieht die Form dann schon ganz gut aus, aber man weiß eben noch nicht, wie die Form bei den anderen ist. Und da sind ja auch noch ein paar andere Kandidaten, die so vielleicht jetzt auch nochmal einen Step gemacht haben über den Winter, um dann da aufzuschließen. Ne? Also Arnaud Delis hat auch eine überragende Saison, zweite Saisonhälfte letztes Jahr gehabt. Ist auch ja, so jemand,
den haben wir auch auf dem Vulkan getroffen.
Da dachte ich aber, der wäre besser jetzt bei den ersten Rennen. Da sah er aus, gut, man weiß nie, was, vielleicht ist er nochmal krank geworden oder so. Da sah er jetzt nicht so krass aus. Also ich habe die Sprintvorbereitung gesehen von Almeria. Da sah er nicht so aus wie sonst. Und bei dem Klassiker Rhein, spanische Aussprache. Überragendes Rennen übrigens. Wer das noch nicht so auf dem Schirm hat, sollte man dem Ganzen mal mehr Aufmerksamkeit widmen. Ich hoffe, das kriegt vielleicht noch einen anderen Kalenderplatz oder wird zumindest aufgewertet in die Pro Series. Also auch so ein Rennen über unbefestigte Wege. Super
das hat
spannend.
Hat der Freund von Movistar gewonnen, ne?
Hat der Euer gewonnen? Euer Lascana, mit einer Ultraflucht, also der ist in der frühen Ausreißergruppe gewesen, fährt noch dann bis ins Ziel, muss man dazu sagen, hat ein bisschen davon profitiert, dass UAE einfach taktisch grottenschlecht fährt, also schlecht, also sobald Pogacar nicht dabei ist, muss man sagen, verschenkt das Team sehr, sehr viel, weil es einfach zu wenig Helfer hat oder niemanden, der sich da wirklich mal aufopfert. Also Marc Soler, bestes Beispiel, keine Ahnung, fährt keine richtige Führung, ja, aber fällt dann ab, wenn es losgeht und wird dann, kommt aber noch mit der zweiten Gruppe ins Ziel. Also der Typ ist einfach ein, also der ist ja irgendwo ein guter Rennfahrer, aber macht in so einer Teamstruktur, würde ich den jetzt nicht in meine Mannschaft reinholen, sagen wir mal so. Ayuso auch, natürlich anderes Standing nochmal wahrscheinlich in der Mannschaft, fährt natürlich auch keine Nachführarbeit, schafft es aber auch nicht in der ersten Gruppe anzukommen. Also Tim Wellens wird am Ende, ich glaube, Dritter oder Vierter, aber ist halt auch nicht mehr um Sieg, konnte auch gar nicht um Sieg fahren, weil Ja, da hinten einfach keine Nachführarbeit so gemacht wurde, wie es, ja, man hätte es meiner Meinung nach anders fahren können. Natürlich fährt auch Van Aert platt und auch Kwiatkowski in einem ungünstigen Zeitpunkt.
Auch irgendwie 12
Aber Ziel oder so. Aber man muss sagen, dieser Dieselmotor vom Euer, der läuft auf jeden Fall, ne? Also ja, so richtig langsamer geworden ist er halt nicht.
Ich kann euch dazu mal ein paar Stats reinhauen. Und zwar fährt er anscheinend normalized über das ganze Rennen 409 Watt. Und über fünf, also wiegt, glaube ich, 74 Kilo oder sowas, 73. Über 5 Minuten 514. Nee, schon 530 normalized. Und das nach 120 Kilometern. Wo? Und fährt in seinen besten 20 Minuten mit 476 Watt nach 50 Kilometern im Rennen. Das ist schon krass. Mhm.
Also, ja, gut, das Rennen war jetzt nicht ganz so lang, aber trotzdem beeindruckend.
Ja, wo hast du die? Krass, ja.
Hast du die jetzt her? Sind die valide oder?
Ja, Atlanta Roller Collection. Das hat es ja wahrscheinlich von. Der hat das immer, ich glaube, der analysiert einfach Strava. Okay. Der haut öfters mal so Sachen raus. Atlanta Roller heißt er einfach nur bei X. Und der haut öfters mal so Stats raus.
Ja, also ein großmotoriger Diesel.
Ja, ja, definitiv. Ja.
Sind wir gespannt. Die Klassikerwaffe von Movistar.
Ja, gut, ich meine, die haben ja noch Cortina und den, ich wollte gerade sagen, den deutschen Belgier, aber stimmt nicht, den Schweizer Belgier. Johann Jakobs noch mit dabei, der natürlich ein bisschen sich da auskennt auf den Straßen. Ja, weil jetzt ist nicht so die typische Klassikermannschaft. Ich weiß nicht, wie sie da so. Ja, sich Hoffnung machen, aber natürlich hat der Typ Potenzial. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, bei welchem Rennen er letztes Jahr irgendwie ganz vorne mit dabei war.
Du warst auf Flandern mit der zweite oder so.
Du warst aus Flandern, das war schon gut. Aber ja gut, ne, er hat jetzt, wie gesagt, aus so einer Ausreißergruppe den Sieg rausgefahren. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt bei den belgischen Klassikern nochmal so viel Vorsprung auch gibt. Ne? Die hatten ja teilweise echt über 5-6 Minuten Vorsprung. Und ob er dann sich so zurechtfindet mit den, also ich meine, du musst bei den Rennen halt nicht nur einen Motor haben, sondern dich auch positionieren können, das ist immer dann nochmal so eine andere Frage. Finde ich jetzt keinen großen Favoriten, aber für eine Überraschung gut.
Ja, Arnaud Deline, also Höhe muss man auch, ich weiß nicht, ob der das schon gemacht hat in dem Ausmaß, bin ich mal gespannt.
Ja.
Und dann Florian Vermeersch, der bricht sich Oberschenkelhals.
Mhm.
Der ist auch erstmal raus für eine Weile.
Ja.
Auch nicht so positiv für das Team.
Also habe ich auch schon gedacht, dass er vielleicht nicht so direkt aus der Höhe dann nicht so gut funktioniert, ist ja ein bisschen Typsache.
Ich glaube, da gibt es auch Leute, die haben viel mehr Erfahrung, dann geht das schon einfacher, aber ich weiß nicht, wie oft er das schon gemacht hat. Und dann kann es halt sein, dass es sich erstmal ein bisschen kostet. Ne?
Ja. Ja, mich hat es ehrlich gesagt überrascht, ihn da zu sehen. Saß er da oben am Teide, als ich darauf gekommen bin, im Café. Aber ja, wie gesagt, also ist jetzt ja auch nicht unbedingt sein großes Highlight, jetzt bei den ersten Rennen in Spanien direkt alles in Grund und Boden zu fahren. Aber ja, auf jeden Fall vom Potenzial für die Klassiker auch eine absolute Maschine.
Ja.
Ja, wer auch eine absolute Maschine ist und wo es jetzt auch schon losging, ist in den Emiraten, UAE Tour de Frun. Lorena Wiebes, wunderschön abgeliefert immer und komplett konkurrenzlos. Und Lotte Kopecky dann auch die kleine Bergankunft dominiert, auch ganz geil anzuschauen. Aber was mir vor allem aufgefallen ist und worauf ich jetzt mega Bock habe, sind Trikots ohne Reißverschluss. Lorena Wiebes nämlich immer ohne Reißverschluss mit SD-Works-Trikot die Sprints gewonnen und gejubelt.
Das haben Teams vor Jahren schon gemacht. UAE hat das vor Jahren schon gemacht. Daniel Martin ist damit immer rumgefahren bei, ich glaube, bei Israel hatten sie es auch schon mal ein Jahr. Also sehe ich jetzt nicht gerade zum, also den Trend gibt es schon länger. Wir hatten das damals bei Nette Bandura, war das auch schon Thema. Ich glaube, da war der Stoff noch nicht so weit, dass er so dünn ist.
Ja. Ist jetzt, glaube ich, nicht der große Hack. Ich glaube es.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber
es geht da vielleicht.
Bekleidung ja
Bekleidung,
schon.
Interessantes
in den letzten
Thema.
Jahren.
Aber jetzt mal kurze Frage: Die fällt auch ein Einteiler. Kann sein, dass der Reißverschluss einfach hinten ist, nur? Weil das gab es auch schon bei Straßeneinteilen, dass die den Reißverschluss hinten gemacht haben.
Nee, die haben den ja auf den Leib geschneidert und die duscht damit jetzt immer.
Ja, kann natürlich auch sein.
Ich habe gehört, dass Ineos, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass alle Fahrer bei Ineos individuell angefertigte Trikots haben, um halt eine bessere Aerodynamik zu bekommen.
Ja, macht Sinn, ne?
Und das wird, glaube ich, auch nochmal so ein überhaupt Textilien, ne? Also was für Stoffe etc. wird nochmal ein Thema werden.
Nee, das ist ein Trikot mit Hose.
Echt? Okay.
Ich habe gerade nochmal geguckt.
Ja, ist krass, es gibt so Alaphilippe, der fährt ja auch mal mit Trikot und Hose. Ich glaube, der hat noch nie einen Teil angehabt.
Gut, der fährt auch weiterhin mit einem runden Lenker, mit Lenkerband bis zum Vorbau gewickelt.
Ne? Ja, ich finde es so interessant, es gibt halt dann so Fahrer und Typen, die das einfach machen. Ne?
Es ist halt, wir hatten das Thema letzte Woche, als wir bei den Freunden in Schweinfurt waren, dass halt manche oder dass generell der Radprofi an sich ja sehr konservativ veranlagt ist, wenn es um Neuerungen geht. Ne? Also es dauert manchmal sehr lange, bis Leute was annehmen. Ich habe das Beispiel nochmal erzählt, Mats Pedersen bei der letzten WM nochmal auf Schlauchreifen unterwegs gewesen, weil er wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen gedacht hat, damit habe ich ja schon mal einen WM-Titel geholt, fahre ich jetzt vielleicht besser nochmal. Es ist auch nicht ganz so einfach immer in Zahlen so also du kannst natürlich sagen, das spart das und das, so, ne? Aber du siehst dann am Ende ja nicht, wie viel besser du jetzt damit gefahren bist oder nicht. Kannst du in anderen Disziplinen, kannst du das besser einfach am Material festmachen, so, ne? Du kannst dann einfach sagen, durch die und die Neuerung fahren sie jetzt im Triathlon, weiß ich nicht, 20 Minuten schneller in Hawaii, so. Und dann macht es natürlich jeder und generell macht der Triathlet jeden Scheiß mit, siehst ja, wie die rumfahren, ne? Aber die Radprofis, keine Ahnung, fahren halt weiter gerne ihr altbewährtes.
Ja. Genau, gerade bei Radsport ist er konservativ. Gute Überleitung zu Unzur und dann Kommentar von Patrick Lefebvre.
Die sind nur alt. Ich weiß nicht, ob die so konservativ sind.
Ja, genau. Unzur ist der Inhaber. Ich glaube nicht nur Manager, ist einfach der Inhaber von dem Team Movistar.
Der Big Boss, ja.
Der Big Boss, genau. Und da hat in den Raum geworfen, dass man doch bei 3 Wochen Rundfahrten, ich glaube vorhin gerade bei der Tour, einfach Fahrer auswechseln könnte. Bevor wir jetzt gleich zu dem kommen, was Lefebvre dazu sagt, finde ich einfach nur geil, wie dann der wirft halt so eine Idee rein, die schon wieder so progressiv ist, dass die eigentlich so 5 andere wichtige Schritte oder 10 wichtige Schritte auf dem Weg dahin überspringt.
Ich glaube, das war jetzt nicht so eine Aussage, die er aktiv getätigt hat, sondern im Rahmen von einem Interview zu diesen Reformplänen,
genau.
Im Zuge mit dieser One Cycling League geben sollte.
Ich habe dazu, ich will nur kurz meine Meinung dazu sagen, ich glaube, dann kannst du dir deine sagen. Was ich daran interessant finde, ist einfach nur, jetzt egal in welchem Kontext er das gesagt hat, aber er hat es ja dann auf die Tour auch gemünzt, ja. Also das war, und dann finde ich interessant, dass das für ihn so eine Möglichkeit wäre, den Sport attraktiver vielleicht auch zu gestalten. Also denke ich mir, ganz viele da draußen verstehen ja immer noch nicht, dass Marcel Kittel noch nie die Tour gewonnen hat, obwohl er in einem Jahr 5 Etappen gewinnt. Oder kam wie viele.
Ja, ja.
Und dann fängst du an, Leute auszutauschen. Also das ist für mich, ich finde die Idee gut, wenn wir sagen würden, es gibt jetzt eine Rundfahrt durch ganz, keine Ahnung, Nahen Osten, weißt du, Saudi-Arabien, Dubai, was auch immer. Und da probierst du mal neue Sachen aus. Das finde ich gut, aber so was wie die Tour, so eigentlich das Markenzeichen des Radsports. Ich finde, da sollte man dieses Grundgerüst kann man von mir aus gerne lassen. Also von mir aus können wir auch auf 7 Leute hochgehen, auf 10, das ist mir egal. Aber also dieses Grundgerüst und da gibt es noch so viel zu tun innerhalb dieses Gerüstes, allein an Kommunikation, Markenbildung oder solche Dinge.
Ich glaube, warum er diese Aussage, also er hat ja gesagt, er wäre dafür, die großen Rundfahrten zu reduzieren und oder auszuwechseln, falls zum Beispiel in der ersten Woche jemand stürzt und ausscheidet, dass man das Team wieder auffüllen kann. Ne? Also das war ja nur so angeregt.
Ja, ja.
Und ich glaube, es ging eigentlich darum, wie man den Kalender eigentlich entzerren kann. Ja? Und wenn du natürlich 3 große Rundfahrten hast im Jahr, über 3 Wochen, dann wird es schon schwierig. Und ich glaube, dann ging es speziell auch um die Vuelta, ob man die nicht vielleicht wieder auf 2 Wochen, die war ja auch schon mal 2 Wochen, in, weiß ich nicht, vor 30, 40 Jahren oder wann auch immer, es sind ja auch alles keine neuen Ideen. So, ne? Die gab es ja auch schon mehrfach. Irgendwas wird man sich da einfallen lassen müssen. Weil ich glaube, gerade so, dass man den World Tour Kalender so gestalten wird, dass nicht mehr Rennen parallel stattfinden, das wird, glaube ich, kommen. Also da bin ich mir relativ sicher. Und wie gesagt, dann wird es eben schon von der Zeit her relativ eng, ja, wenn du alleine 9 Wochen in der Saison mit großen Rundfahrten belegt hast.
Ja. Ich habe mir da auch kurz drüber Gedanken gemacht, nur so zum Szenario. Da müssten ja deine Auswechselfahrer, je nachdem, wann die dann reinkommen könnten, dürften, was auch immer, müssten eigentlich aber auch alle Etappen fahren vorher, außer Konkurrenz, dass die so gleich belastet sind.
Nee, das könnte ja, also spielen wir den Gedanken jetzt mal durch, das könntest du ja sogar als taktische Sache nehmen, aber dann könntest du die Tour auch eigentlich nicht mehr nach Zeit fahren. Dann müsst ihr nach Punkten gehen.
Ja, oder der sie gewinnen soll, müsste sie durchfahren oder so.
Ja, aber gut, dann, also weiß ich nicht. Also es müsste schon viel komplexer sein, als einfach nur zu sagen, wenn einer umfällt, dann setze ich einen wieder rein. So,
ja, ne? Wie gesagt, da müssen wir erstmal anfangen, Leuten erstmal zu erklären, warum da einer gewinnt, der vielleicht nie eine Etappe gewonnen hat.
Ja.
So, das ist halt.
Das, genau. Ja. Aber es wäre einfacher, wenn es nach Punkten gehen würde.
Ja.
Man könnte es leichter verstehen. Ja. Fände ich auch besser, weil dann könnte auch Mathieu van der Poel die Tour gewinnen.
Ich glaube übrigens auch nicht, dass ein World Tour Kalender, der komplett seamless ist, also quasi wo nichts mehr sich überschneidet, dass der dem Sport so weit nach vorne bringt, wie es alle hoffen. Ich glaube, es sind ganz andere, dass wir ganz andere Dinge im Radsport anfangen müssen zu machen, als jetzt einfach nur dann sagen, wir ändern diesen Kalender. Also es gucken ja eh die gleichen Leute immer die Rennen, aber du willst ja mehr Leute dazu bringen, diese Radrennen zu schauen.
Ja, aber es ist schon einfacher nachzuvollziehen, dass es so eine Serie
natürlich
gibt, die es dann und dann. So,
ja,
das
ja, klar.
Ist, das ist Grundgerüst vom Sport, so ist auch sehr undurchsichtig und das einfach mal so ein bisschen klarer.
Ja, gut, aber
wie es dann vermarktet wird, dann.
Ist auch
eine Riesenbaustelle.
Dann anderer Punkt, der fällt aber trotzdem, der Tour de France Champion Vingegaard fällt dann ein 1.1 rein, was dann irgendwie so ein Kreisligaspiel ist. Weißt du, also wenn es Fußball vergleicht. Also das sind also ganz viele Punkte, die du Leuten erstmal nahebringen musst.
Ein Testspiel im Fußball, Paul.
Ja. Wobei das ja schon wieder cool ist.
Ja, natürlich ist das cool.
Eigentlich auch.
Aber das musst du Leuten erstmal verständlich machen, weißt du? Also es ist,
Aber fällt noch jemandem ein, was Lefebvre nochmal kommentiert hat, kurz als Abschluss der ganzen Nummer?
Das passiert nicht in Lefebvre-Zeit, oder? Irgendwie sowas hat er doch gesagt.
Ja, aber eigentlich
früher waren
eigentlich
die Leute das auch noch taffer oder so.
Paul. Ja.
Auf Lefebvre-Art. Leider habe ich es mir nicht rausgeschrieben.
Ja, er hat irgendwie sowas gesagt. Also es geht im Sport, also dem Sport würde auch viel verloren gehen, ja. Also gerade so diese Leidensgeschichten und die also das gehört alles dazu, ja. Stürze, Krankheiten, das so unvorhersehbar bleibt. Und da hat er auch nicht ganz Unrecht. Er hat und so noch irgendwie, ich weiß ja natürlich auch nicht immer, ob die Übersetzungen dann 1:1 so stimmen, ne? Hat Unsoe dann auch noch gesagt, ob er im Alter jetzt auch ein bisschen weich geworden ist. Eigentlich wäre er so ein harter Hund. Und,
das war's.
Und er glaubt nicht, dass zu seinen Zeiten noch passieren wird, aber ist ja auch nicht auch absehbar, wie lange Patrick Lefebvre noch als Teammanager im Radsport ist. Als Kolumnist kann ich mir vorstellen, dass er noch lange und so lange erhalten bleibt.
Ja, aber ich würde
ich hoffe, wenn er Karriere beendet, dass er einfach hier kleines Sidekick im Besenrad wird.
Ich würde es aber tatsächlich gut finden, wenn es im Radsport, wenn wir ein Format etablieren würden, jetzt nicht so von mir aus so Richtung Hammes, hier ist irgendwas, wo man Innovationen testen kann. Weißt du, also gucken, so ein Versuchsfeld so ein bisschen. Ich finde, das muss dann nicht unbedingt immer mit den besten Leuten stattfinden, aber schauen, wie man die Leute vielleicht auch näher an den Radsport ranbringen kann. Leichter verständlich und so. Leichteren Zugang.
Ja. All right. Dann auf zu unserem Gast. So, ungeplanter und unbewussterweise, ich freue mich sehr, Besenwagen mal wieder auf Mallorca eingecheckt. Ich wusste gar nicht, dass wir hier übers Mittelmeer unterwegs sind heute, gerade erst rausgekommen. Wir besuchen einen alten Bekannten und wer sich dessen ganze Lebensgeschichte nochmal anhören will, der muss Folge 32 vom Besenwagen nochmal hören. Wir sind mittlerweile bei irgendwas um die 260 angekommen. Das ist schon eine Weile her, September 2019. Herzlich willkommen zurück, Andreas Klier.
Ja, super. Freut mich, dass ich eingeladen worden bin. Ich wusste auch nicht, dass es so lange her ist. Ich dachte mir, du würdest fragen, ja, wie lange ist es her? Und ich hätte definitiv keine Antwort gehabt. Lang ist es her.
Ich glaube, ich weiß noch wann. Deutschlandtour, irgendeinem Hotel.
Deutschlandtour 2019, irgendwo in Hessen oder so war das.
Ja, ja. Gute Folge.
Haben wir am Abendessentisch geredet und über deine vergangene Karriere philosophiert und deinen damals noch jüngeren Job im Team EF. Und wir dachten uns, weil wir das Thema in letzter Zeit ein paar Mal hier aufkommen hatten, was technische Neuerungen im Team EF und jüngst erzielte Zeitfahrerfolge angeht, dass wir den Andreas Klier, der damit doch stark beschäftigt ist, mal wieder hier reinholen und fragen, was er da so treibt.
Ich hab direkt mal die erste Frage. Kannst du mir diesen neuen Helm rechtfertigen?
Rechtfertigen? Ja, kann ich. Ja, natürlich. Easy. Du meinst jetzt den Procene Air, unseren Aero Road Helm?
Ja, genau.
Mit dem eure Frauen auf Mallorca erstmal so richtig aufgeräumt haben.
Also wenn du und ich jetzt auf mit dem Fahrrad in den Windtunnel gehen würden, Paul, dann und du würdest einen Climbing-Helm, einen leichten Helm anziehen und wir würden eine Zero-Jaw-Angle, also frontal die Luft auf dich blasen und du würdest danach den anderen Helm aufsetzen, würdest du bei 55 km/h 18 Watt sparen. Echte 18 Watt. Also nicht, dass du die irgendwie wo reinschmeißen musst. So wie deine Beine ist auch der Kopf praktisch das größte Problem, wenn wir über Aerodynamik reden. Mhm. Ja. Und wir dachten uns, wie weit können wir den verstecken? Wie weit lässt es die UCI zu, den Kopf zu verstecken? Das war das Limit. Wir sind bis zum Limit gegangen.
Wie weit wo das Limit? Also was ist das Limit? Es also sieht ja auch nicht aus wie ein Zeitverhelm, also wie ein ganz normaler.
Nö, richtig. Boah, da müsste ich jetzt die UCI, ich habe das nicht
im Kopf. Nee, aber also, du kannst ja so simpel kurz. Der Unterschied
im Endeffekt darfst du nicht mit einem Zeitfahrhelm ein Straßenrennen fahren, angefangen von der Sicherheit bis hin zu den Dimensionen. Also es kommt darauf an, wie lang hoch, vor allen Dingen auch wie hoch ein Helm sein darf. Und die Richtlinien sind ausgegeben, wie ein Fahrradhelm aussehen muss und wie sicher einer sein muss. Und da unser Sponsor Hauptaugenmerk von unserem Sponsor eigentlich Sicherheit ist, haben wir da angefangen und das Ganze liegt 3 Jahre zurück, als wir zum Spaß einen Zeitverhelm aufgezogen haben während einem normalen Windtunneltest auf einem normalen Fahrrad und dachten, es kann nicht sein, ja? Und haben das 2-3 Mal wiederholt und da kam die Idee auf und 3 Jahre später haben wir einen legalen Helm, der ultra schnell ist. Das Problem, was wir jetzt wahrscheinlich dann irgendwann bekommen werden, ist, dass wir, ich weiß es gar nicht auf Deutsch, aber Heat Management versus Aerodynamik, ja. Du sagst, wo ist der Tipping, wo ist der Punkt, wo du sagst, das Ding ist zu warm und dadurch wärmt sich mein Körper auf und weil mein Körper wärmer ist, kann er die Leistung X nicht mehr abrufen. Aber ich glaube, wenn wir im Frühjahr irgendwo in Frankreich unterwegs sind und die Straßen sind flach und der Wind kommt von der Seite und so weiter, dann ist das das richtige Tool.
Okay, ja genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen mit dem Heatmanagement, weil das habe ich mir echt gedacht, ihr habt zwar Löcher da vorne, also nur 2 große Öffnungen, aber das Thema Heatmanagement wird ja auch immer ein größeres Thema im Radsport jetzt, also jahrelang hat man es nämlich nicht so, also man wusste, es wird einem warm, man hat weniger Leistung, aber jetzt auch mit so Core-Sensoren und sowas ist es ja auch wesentlich einfacher.
Das wird jetzt getrackt, genau, Körperkerntemperatur, glaube ich, ein Riesenfaktor in den letzten Jahren im Pro-Peloton. Ja. Wir sehen immer mehr Icebags und Eiswesten verwendet, das ist ja auf jeden Fall total wahrnehmbar. Mich würde interessieren, wir haben heute schon mal kurz telefoniert und ich habe schon erzählt, dass ich auch jetzt bei einem Radhersteller bei Rose sitze und da so ein bisschen an Projekten im Performance-Bereich beteiligt sind, wo wir viel aerodynamisch durchrechnen lassen von einer Person, für manche Projekte auch jetzt in den Windkanal gehen, aber ich sehe viele, viele Berechnungen, auf jeden Fall bunte Bilder mit Verwirbelungen, die wirst du kennen. Mit wie vielen von euren Sponsoren hast du so direkt zu tun und managst Projekte? Weil das bei dem Helm und ich glaube das letzte Mal der fast interessantere Teil der Folge 32 ist leider im Off passiert, wo wir schon ganz viel über solche Sachen später beim Essen noch geredet haben. Damals war es der Laufradhersteller, wo du schon Geschichten erzählt hast. Mit wie vielen Partnern bist du aktiv dran, die Produkte zu verbessern?
Mit Reifen. Hersteller, also mit unserem Reifensupplier, mit unserem Laufradhersteller, wie wir damals schon mal diskutiert hatten, nach dem Podcast, mit unserem Kleidungshersteller, wenn es um Aerodynamik geht und auch eben über Heat, wenn es um Heatmanagement geht und auch mit unserem Rahmenhersteller, bis zu einem gewissen Grad, eigentlich überall bis zu einem gewissen Grad, da ich kein Ingenieur bin und natürlich auch andere Sachen zu tun habe und auch überhaupt gar nicht da angestellt bin. Aber das ist so mehr oder weniger, wo die Kollaboration, wo die Kollaborationen Hand in Hand gehen und wir gucken, dass wir eine Win-Win-Situation rausbekommen.
Wie viel Zeit verbringt ihr im Jahr im Windtunnel dann? Also du vor allem dann auch mit?
Nee, nicht so viel. Wir haben eine Anfrage gestellt, Peter Schrepp, der bei uns arbeitet als Performance Coach, der definitiv mit Zahlen viel besser umgehen kann als ich.
Ja.
Sehr, sehr, sehr viel besser. Zusammen mit Peter würden wir ganz gerne mehr Zeit dort verbringen und weniger in einem Auto Fahrern hinterherfahren. Mal gucken, wo das hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass in der nahen Zukunft, so wie Paul auch ganz am Anfang gesagt hat, Heat Management ist ein wichtiges Thema. Ich meine, das geht Hand in Hand mit Global Warming. Es wird definitiv nicht kälter in den nächsten Jahren. Und die Tour de France wird halt wird nun mal im Sommer stattfinden. Wenn du ein Tool erfinden kannst, was dich kühlt, während du nach 160 Kilometern welchen Pass auch immer hochfahren musst, dann hast du eine gute Erfindung in deiner Tasche. Dann muss ich vielleicht gar nicht mehr im Windtunnel stehen. Ja. Ich weiß es nicht. Mir fällt nichts ein, wenn euch was einfällt. Ja. Ja.
So ein Ventilator.
Ja, können wir uns melden.
Ins Trikot.
Ja, oder ein Lenker.
Was? Was mich, also ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu technisch werden, also das vielleicht auch sogar kein Bock zu technisch zu werden, aber ich frage es trotzdem, habt ihr selber irgendwie so eine Art Protokoll, was ihr quasi den Fahrern und Fahrerinnen zur Verfügung stellt, sagt, das wäre das optimale Setup für das und das Rennen? Weil ich denke jetzt gerade so ein bisschen an Ben Healy, der letztes Jahr ja fast schon, der hat ja überrascht mit dem, wie er am Start stand bei den Rennen. Also ich glaube, der ist sogar noch im Einteiler gefahren, ein Zeitfahr-Einteiler, oder? Und
ja, das ist Klassiker quasi mit dem Zeitfahr-Setup
gefahren. Und das wird den ein oder andere gute Platzierung eingefahren haben, bis zu dem Punkt, wo Leute gemerkt haben, wir können den nicht mehr fahren lassen. Aber das fand ich schon sehr, sehr krass und das ist dann auch so, war vor allem da auch so ein Kontrast, ne, zu einigen Teams, die eher noch traditionell, auch fortschrittlich, aber eher so traditionell unterwegs sind, war das ja schon sehr progressiv. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht bei einem etwas nicht so warmen, keine Ahnung, Lüttich, Passion Lüttich, vielleicht auch mit dem Helm sehen, keine Ahnung, aber habt ihr sowas parat?
Wir versuchen, so viele Protokolle aufzustellen wie nur möglich und gleichzeitig so wenig wie möglich. Das im ersten Moment macht die Antwort natürlich keinen Sinn, aber im Hintergrund haben wir ein Protokoll angefangen von, lass uns sagen, Nutrition. Ja, wenn der Körper nicht gefeedet wird im richtigen Moment, dann wird es natürlich auch alles andere nichts mehr. Das ist recht wichtig. Und wir haben eigentlich für alles Protokolle. Wir haben für den Reifendruck wissen wir, haben wir praktisch unser Team in A, B und C aufgeteilt, was Gewicht angeht. Das sind jetzt 46 Athleten und Athletinnen. Und da haben wir Trocken- und Nass-Reifendruck. Und dann basierend auf Flandern oder Strade oder Roubaix natürlich andere Reifen mit anderen Reifendruck und im Zeitfahren das Gleiche. Im ersten Moment sieht das alles recht kompliziert aus, aber wenn man das dann mal einen Monat gemacht hat, funktioniert das ganz gut. Und die Zeit, die dir das dann schenkt, weil du nicht jedem hinterher telefonieren musst, die nutzt du für andere Dinge und ja, und dann kommen so tolle Dinge wie dieser Helm zustande, zum Beispiel. Hm.
Ich finde bei dem Helm ganz interessant, dass er jetzt halt doch mit Visier ist, weil viele Zeitfahrhelme machen ja eigentlich keinen Unterschied, ob du mit oder ohne Visier fährst.
Ja? Der auch nicht.
Ah, okay, den kannst du auch noch.
Komm, richtig, du musst aber eine Brille anziehen.
Okay.
Also, wenn du jetzt den Helm anziehst, ich weiß nicht, wie oft du 55 km/h fährst, ja. aber wenn du 55 km/h fährst, ist der Unterschied minimal. Hm. Also, eigentlich nicht gleich null, aber fast. Ja, aber nur mit Brille.
Okay.
Also du musst jetzt nicht so eine Brille aufsetzen, ja, aber eine normale Brille. Und das ist eigentlich ganz interessant, das hätte ich nie gedacht. Das Prinzip bei so einem Helm ist eigentlich ganz einfach, dass du die Öffnungen, der Wind, der durch die Öffnungen vorne reingeht, so leitest innerhalb des Helmets, dass das hinten zu fast 100% wieder rausgeht. Das ist natürlich nie der Fall, aber je mehr Prozent rein und in Balance wieder rausgehen, je weniger Windwiderstand hast du natürlich.
Also, je weniger Kühlung hast du natürlich auch, außer im Verlauf des Windes, der dann wahrscheinlich aber relativ geradlinig sein wird.
Das kann ich dir gar nicht sagen, aber deswegen wahrscheinlich auch die Regel, dass ein Helm nur x hoch sein darf, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, ja, ich finde ihn cool. Er sieht auch echt gut aus in echt. Ich weiß jetzt nicht, auf den Fotos, das folge ich nicht so ganz, aber.
Ja, also ich würde ihn auf jeden Fall gerne mal mit einer Brille sehen.
Wirst du bestimmt noch.
Bei den ein oder anderen Neuerungen, Verbesserungen, Tunings, die du da mit angestrebt hast, muss ich mich immer an eine Etappe bei der Bayern-Rundfahrt erinnern, die wir zusammengefahren sind. Da hast du mich richtig blöd angemacht, als ich schon einen Einteiler gefahren bin. Und da hieß es nur so, wo soll denn das Ganze hinführen? Demnächst haben wir hier Aero-Brillen, da hast du dann ein paar Jahre später auch drüber nachgedacht. Und noch irgendwelche Spoiler an den Schuhen. Aber ja, Aerodynamik ist natürlich, glaube ich, der Core Temperature oder der Körpertemperatur so die zwei Stellschrauben, wo es am meisten auch rauszuholen gibt.
Glaube ich auch. Ja, glaube ich auch.
Ab wann
und sorry,
hast du da
umgeschwenkt? Sorry, dass ich das damals zu dir gesagt habe. Hatte ich jetzt ganz vergessen, sorry zu sagen. Habe ich nicht. Ja doch, wahrscheinlich habe ich es so gemeint in dem Moment. Aber jetzt würde ich es nicht mehr sagen.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das müsste ja so, da müsstest du aber eigentlich schon so noch eine ganz andere Erfahrung gehabt haben, weil du ja auch bei Cervélo Test Team damals, glaube ich, schon so auch selbst erlebt hast, wie viel Unterschied das machen kann. Also ich glaube, als ihr dann 2009 in Katar zum ersten Mal mit engeren Radklamotten, sagen wir mal, die jetzt nicht wie ein T-Shirt geschnitten waren und Aero-Rädern am Start standen, habt ihr alles in Grund und Boden gefahren.
Ja, das stimmt. Ich hatte eine ähnliche Frage erst letztens. Ich würde sagen, das war praktisch der Punkt, in dem ich dann wirklich verstanden habe, was das ausmacht und habe eigentlich diese Engstirnigkeit, die ich früher hatte und auch ein bisschen so dieses nicht nach links und rechts gucken, das habe ich dann ein bisschen abgelegt, nicht nur wenn es um Radsport geht, sondern im Allgemeinen. Und das hat mir eigentlich viel geholfen und es bringt mir auch viel Spaß, weil ich einfach viel offener bin für dies und jenes. Und habe dadurch tolle Menschen eigentlich kennengelernt und habe interessante Diskussionen und ja, viel erlebt dadurch. Ich glaube, ich habe viel verpasst dadurch, dass ich so war, wie ich war. Aber trotzdem, ja, wenn du halt neben mir mit dem Einteiler gefahren bist, dann musste ich halt was sagen. Gell?
Andi Stauf, der missverstandene Christopher Columbus der Aerodynamik.
Ich bin Einteiler auch hauptsächlich aus, also das fand ich viel bequemer als aus Trikot und Hose.
Ja, ich auch.
Das war eigentlich so mein Hauptgrund, warum ich ihn getragen habe. Zum Beispiel Aero-Helm habe ich auch nicht so wirklich, fand ich auch nicht so geil.
Ich erinnere mich immer, oder Andi, also Andreas Stauf, wirft das auch mal wieder auf, so im Off sagt, Andreas Klier hat damals gesagt, als wir den ersten Mal Podcast aufgenommen haben, dass kleine Fahrer oder leichtere Fahrer, irgendwas meinst du mit Luftdruck, kleinere Fahrer werden eine höhere Chance haben.
Das ist noch, also da haben wir uns letztes Jahr mal drüber unterhalten.
Letztes Jahr?
Ich glaube, bei Paris-Roubaix am Abend vorher, da hast du wahrscheinlich auch mal so ein bisschen wieder out of the box gedacht oder wahrscheinlich vielleicht schon vorher. Und du hast dann gesagt, dass in Zukunft siehst du den Rennfahrer auch bei den Klassikern eher so um die 65 Kilo und nicht mehr um die 85 Kilo oder 80 Kilo, sagen wir mal so. Weil eben die Technik der Reifen und Laufräder sich so dahingehend verbessert, dass man als leichterer Fahrer mit deutlich schneller übers Pflaster fahren kann jetzt.
Oder und dann deutlich schneller auf dem Asphalt, weil du praktisch den Reifendruck so stellen kannst, wie du ihn eigentlich bräuchtest. Und dadurch, wenn ein Reifenfahrer nur 63 Kilo wiegt oder um den Dreh, natürlich hochkarätig ist, weil er trifft ja trotzdem Leute wie heutzutage wie Van Aert, ja, hast du definitiv einen Vorteil, ja. Also ist ja logisch, wenn du einen 32er Reifen fährst und der neben dir auch einen 32er und du aber mehr mit deinem Gewicht beziehungsweise mit dem Reifendruck spielen kannst, dass du hier und da einen Vorteil hast, besonders wenn es eine nasse Edition sein sollte und wir über Roubaix sprechen, ja. Ich meine, mittlerweile in den letzten 2 Jahren hat man ja klar gesehen, dass Weltklassefahrer natürlich wie Pogacar sowieso auch jedes einzelne Radrennen in Flandern gewinnen können. Ein Mensch mit so einer Klasse vor 20 Jahren hätte es wahrscheinlich nicht so einfach gehabt. Wegen dem Material.
Ja, das, ich fand das interessant. Weil ja gerade eigentlich eher so bei Roubaix oder den anderen Rennen mit Kopfsteinpflaster immer so die großen Fahrer mit extrem viel Kraft, Bohnen, Cancellara, dann auf dem Pflaster einfach, also mir sind die sowieso davor da einfach so weggefahren, aber den meisten anderen auch. Weil einfach, die haben das glatt gebügelt, ne? Über die Power.
Ich meine, verstehe mich nicht falsch, wenn die zwei, die du gerade genannt hast, noch immer Fahrrad fahren würden und würden mit Van Aert praktisch die Rennen bestreiten, dann würdest du die immer noch vorne natürlich sehen, ja. Und wenn es dann praktisch in Flandern über den Quaremont geht und so jemand wie Pogacar halt einfach definitiv viel schneller berghoch fahren kann, dann hat es eigentlich fast nichts mit Reifendruck natürlich zu tun, sondern mit Talent für bestimmte Abschnitte von Radrennen, also in dem Fall eben berghoch. Trotzdem glaube ich, dass es nicht lange dauern wird, bis der erste, 65, 63 Kilo Mensch Roubaix gewinnen wird, basierend auf dem Material, was er an dem Tag wählt.
Ja, wir hatten die Diskussion, glaube ich, letzte Folge sogar erst. Und da haben wir ja schon gesagt, dass wahrscheinlich Pogacar auch die beste Chance hätte, alle Monumente zu gewinnen, weil er eben jetzt bei Roubaix mit gutem Material mehr als konkurrenzfähig ist. Also wahrscheinlich auch mit als Favorit ins Rennen gehen könnte.
Absolut. Er hat natürlich das Problem, dass er Van Aert trifft und kein Quaremont am Schluss kommt. Das wird nicht ganz so einfach. Es wäre super cool. Also ich meine, es wäre halt super cool zu sehen, die zwei um den Sieg und die letzten 40 Kilometer wäre definitiv interessant. Und ich würde mich nicht gerne festlegen müssen davor.
Ja. Wie sieht gerade im Moment so dein Tagesgeschäft aus? Wir treffen dich an einem Dienstagabend im Februar, Mitte Februar. Was hat der sportliche Leiter, Performance, weiß ich gar nicht, hast du einen Titel in der Richtung, ja, was das Team angeht?
Technical Operations and Commercial Manager steht zumindest oder stand danke, zumindest mal in deiner E-Mail-Signatur.
Danke. Voilà, das ist mein Titel.
Was hat er zurzeit so zu tun?
Etliches. Wir haben jetzt endlich ein Frauenteam und am Anfang dachte ich, boah, das kann so schwer nicht werden. Ob du jetzt 5 Lenker bestellst oder 10, ich meine, wo ist da der Unterschied? Aber es ist immer noch ein bisschen anders, wie wenn wir im Männerradsport dies, das und jenes machen, weil wir das schon seit 5 Jahren machen und du selber Rad gefahren bist und du weißt, um was es geht. Aber du willst letztendlich jetzt das Gleiche bieten oder eben noch besser werden, auch für das Frauenteam. Und da treffe ich natürlich immer wieder an meine Grenzen, wenn es zum Beispiel um Gänge geht oder auch um Reifendruck. Also ich war letzte Woche fünf Tage in Italien und habe praktisch nochmal alle Tests gemacht, weil wir eben jetzt ein Frauenteam haben und ich Gruppe A, B und C ordentlich einteilen wollte und nicht einfach nur auf dem Parkplatz stehen und sage, Pi mal Daumen. Ich gebe da oder will da unbedingt mein Bestes geben und das verschlingt mehr Zeit, als ich dachte und ist aber wahnsinnig interessant, weil ich praktisch was der Sport, wo ich dachte, dass ich den komplett kenne, zeigt mir eben neue Facetten auf, ja, wo du vielleicht auch hier und da eine Chance findest, einen Vorteil zu bekommen, wenn du dich damit beschäftigst. Mallorca, erste Etappe, hat der sportliche Leiter vom Frauenteam das Ziel angeschaut, einen Tag vorher, und dann kamen sie zurück und haben gefragt, haben wir Access zu größeren Gängen? Ich habe gesagt, natürlich, wieso fragst du? Wegen dieser Etappe. Ich sage, okay, gib uns 3 Namen, wir schmeißen den in unsere Teamsgruppe, die Mechaniker bauen das Ding drauf und dann, ja, los geht's. Und als sie dann, als sie dann gewonnen hat, am ersten Tag, hast du dich halt tierisch gefreut, weil du wusstest, okay, die hat halt einen 54er drauf und die neben ihr hat wahrscheinlich nur einen 52er gehabt. Und das könnte halt ein Grund gewesen sein, um die Etappe zu gewinnen. Mhm. Und das ist natürlich super cool. Da mache ich viel, um da auf deine Frage zurückzukommen. Und ansonsten eben das Übliche. Und vorhin um...
Ganz kurz, also bist du quasi für beide Teams zuständig? Das ist dann nicht aufgeteilt? Okay.
Nein, wir wollen auch nur ein Team sein. Und wir sind da relativ... da gibt es kein... Wir wollen ein Team sein. Mhm. Und das funktioniert super bis jetzt. Und ich glaube, wir sollten da auch nicht nachlassen. Weißt du, wenn jetzt unsere Organisation davor, 100 Menschen beschäftigt hatte und da kommen jetzt plötzlich 30 dazu, ich sage jetzt einfach nur mal Zahlen, ja, musst du natürlich gucken, wie bekommst du 30 neue Mitarbeiter in eine Organisation, die x Jahre besteht und so wie vorhin gesagt, verschiedenste Protokolle und so weiter hat. Welches Protokoll kannst du nicht 1:1 übernehmen, Mann und Frau, welche Prozesse, Entschuldigung, und so weiter. Super interessant. Also sagen wir mal so, mir ist noch nicht langweilig geworden dieses Jahr.
Was ist für dich so als nächste große Ding, wo du einen Riesenschritt siehst? Also App, vielleicht kannst du gar nicht sagen, wo ihr jetzt schon dran arbeitet. Ich meine, so wie im Helm vor 3 Jahren hättest du es wahrscheinlich nicht erzählt, dass ihr da an so einem Projekt sitzt. Aber sagen wir mal etwas, was vielleicht dieses Jahr noch kommt eurerseits oder etwas, was ihr jetzt implementiert dieses Jahr?
Nee. Dieses Jahr werden keine großen Sprünge gemacht. Der größte Sprung war der Helm dieses Jahr. Nächstes Jahr müssen wir mal gucken.
Okay.
Mal schauen.
Also siehst du jetzt auch gerade so prinzipiell im Radsport keinen Trend, wo du sagst, okay, das wird das nächste große Ding, also der große nächste Marginal Gain?
Nee, ich dachte immer, bis ehrlich gesagt letzte Woche, ich dachte immer, dass ein 30er Reifen mit einem Straßenreifen mit dem gleichen Gummi in einem Felge, die 23 mm inner Dimensions hat, dass das auch so einen Sprung gibt wie ein 19 inner Channel mit einem 28er Reifen gegenüber einem 21er inner Channel. Das ist aber nicht der Fall. Also letztendlich, ob du jetzt so wie Pogacar bei der Tour ein 30er tubeless Reifen fährst und dein inner Channel entweder 23 oder 25 ist, oder du 21er Innenchannel hast und 28er Reifen, der Sprung ist minimal oder fast gar nicht gegeben, da kommt es dann mehr auf Komfort drauf an. Aber ich dachte, ne? das könnte der nächste große, ja, weil wenn du natürlich eine gewisse breite Felge hast, wenn es dann um Aerodynamik geht, kann ich dir die Antwort noch nicht geben, weil wenn du vielleicht...
Gut, da musst du auch die Außendimension der Felge anschauen.
Ja gut, aber da geht es jetzt auch
um Rolling Resistance. Die Innendimension auch stark
viel. Ja.
Ich habe die Werte vom Reifen auch mit verschiedenen sozusagen Inner Channels. Was ich nicht habe, ist den Aerodynamikwert. Wenn du dann wahrscheinlich beide übereinander legst, siehst du vielleicht einen deutlicheren Vorteil oder siehst vielleicht noch deutlicher, dass es gar keinen gibt. Ich kann es dir nicht sagen. Und ich glaube, dann kommt es auch darauf an, wie deine Gabel aussieht und so weiter, aber da reden wir dann wirklich von Erbsenzählen oder auch nicht, ich weiß es nicht.
Ja genau, aber da will ich auch gerne nochmal kurz hingehen, weil ich finde es interessant, dass wir Cervelo-Test-Team, da stimmt schon, die haben irgendwie so eine neue Ära eingeläutet, dann kam Sky mit viel, viel größerem Budget, haben auch nochmal Sachen komplett verändert, den Radsport vorangetrieben, jetzt Jumbo mit gewissen Sachen, ihr jetzt sicherlich auch wahrscheinlich wesentlich kleineren Budget, versuchte anders an die Sache heranzugehen. Aber wir arbeiten ja immer mehr darauf hin, nur ihr, dass so ein Athlet oder Athletin wie so ein Formel-1-Auto wird. Also gar nicht wie der Pilot, der da drin sitzt, sondern wie das Auto selber, wo man ja versucht, alles abzustimmen. Das, was,
mit dem Piloten.
Ja, aber ja, also ich meine, das, was sie anhaben, was das Rad um einen herum macht, also es wird ja immer individueller. Also irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo wahrscheinlich jeder Fahrer, Fahrerin das perfekt auf sich abgestimmte Gerät unter sich hat.
Guck mal, du hast bist ja immer abhängig von deinen Sponsoren auch, ne?
Ja, genau, aber ich rede jetzt dann auch immer von ganz oben, ne? Also jetzt Jumbo. Ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn man Geld in die Hand nimmt, dass man in Details reinschaut. Und wenn du sagst, dass bei Ineos anscheinend jetzt jeder selbst das Renntrikot maßgeschneidert hat, keine Ahnung, ob das stimmt, vielleicht ist es bei euch auch so bei EF. Ja, und dann hast du irgendwie der Helm, ist bei jedem dann ja auch nochmal anders vom Fitting und dann, wir wissen ja auch, dass es verschiedene Lenker gibt. Aber es gibt ja alles wieder kleinteiliger. Irgendwann hast du ja das perfekte Setup. Also kommst du dem immer näher für jede einzelne Person. Ja? Beim Essen, ja, der eine kann so viel verstoffwechseln, der andere so viel. All solche Dinge.
Ja, du bist nie perfekt. Es ist immer nur eine Annäherung.
Ja, aber ich finde.
Und ich glaube, das, ich was in den das Gefühl, letzten Jahren da passiert ist. Dass
große Schritte darauf hinarbeiten. Ja. Also.
Ja, wenn ich was dazu sagen darf, ich glaube, der Radsport im Allgemeinen ist auf einem sehr hohen Niveau, der Profi-Radsport. Und ich glaube, dass die Luft nach oben immer dünner wird. Und ich meine, du hast, was du jetzt gesagt hast, zwischendrin hast du gesagt, ja, und dann hat man vielleicht sogar mit einem Helm, einem personalisierten Helm. Tatsache ist, dass hättest du einen personalisierten Helm für jemanden, der seinen Kopf ein bisschen schief hält, wenn er 100% gibt, so wie zum Beispiel Ben Healy in unserem Team. Und du würdest den Helm praktisch schräg konzipieren. Ja, würde am Start sehr witzig aussehen. Aber du hast recht. Und das wird irgendwann, ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann passieren wird. Aber letztendlich wirst du hoffentlich immer die Pogacars und die Wout van Aerts vorne sehen, glänzen sehen und dann, wenn sie übers Ziel fahren, praktisch scheinen sehen, dass du doch auch immer Werbung hast für den Sport, wie schön er eigentlich ist. Ja, das hoffe ich, dass das nicht verloren geht. Ja, in der Formel 1, wenn in welcher Ära auch immer, ich kenne mich da nicht so aus, war es wahrscheinlich schwerer zu fahren und trotzdem hat der Beste gewonnen. Und jetzt hat man aber auch ein bisschen das Gefühl durch die Netflix-Doku, wenn man sich das anguckt, und auch wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat von dem Sport, so wie ich zum Beispiel, dass der Mensch hinterm Lenkrad doch eine extrem große Rolle spielt und das Management hinter dem Mensch und
aber auch jetzt wieder größer. Also ich bin jetzt auch kein Formel-1-Experte, aber die haben ja sehr viele Restriktionen eingeführt, wie viel Budget die Teams investieren dürfen, ne, wie das Auto aussehen darf. Und ich glaube, da hat man jetzt auch wieder so ein bisschen Parallelen im Radsport, weil es gibt natürlich die Teams, die sehr fortschrittlich arbeiten und sehr weit sind in dem Bereich. Du hast aber auch Teams, ja, brauchen wir jetzt nicht um heißen Brei zu reden, so wie Cofidis oder so. Ja, gut, da weißt du halt einfach, dass die schon alleine vom Material her einfach sehr viel langsamer sind. Und dann reden wir noch nicht über Ernährung und Training und so weiter. Ich glaube, das wird sich wieder eher anpassen und dann gebe ich dir aber vollkommen recht, dann wird es wieder vielmehr auf die Athleten ankommen. Also die Diskrepanz zwischen, also alle arbeiten auf Performance Management sehr hohem Niveau und dann sind es eher wieder die Athleten, die Unterschiede machen. Also auch wenn die bis ans Ende durchoptimiert sind, weil am Ende spielt sich Radsport ja auch sehr viel im Kopf ab. Also wahrscheinlich werden die meisten Siege oder Niederlagen im Kopf entschieden, ne?
Ja, wahrscheinlich, weil wenn du natürlich um den Sieg fährst, triffst du jemanden, der eben genauso gut ist wie du und definitiv besser als der Rest an dem Tag. Und ich hoffe auf einer Seite, dass dann das Material ausschlaggebend ist. Gleichzeitig dieser Ex-Radfahrer, der so ein bisschen in mir steckt, noch ein klein wenig, der hätte ganz gerne denjenigen, der meistens scheint, das ist das richtige Wort, wenn du Fernseher guckst und du siehst, ja, wenn der übers Ziel fährt und beide Arme hochreißt, dass du sagst, wow, ja, und dass du nicht sagst, ah ja, schon wieder. Das sollte niemals verloren gehen, beziehungsweise in Vergessenheit geraten, denke ich. Trotzdem sollte jedes Team so hart weiterarbeiten im Hintergrund, wie die meisten Teams das jetzt tun und versuchen, das Maximum rauszuholen, basierend auf dem, was, so wie du vorhin gesagt hast, der Sponsor A bieten kann oder mit dir Hand in Hand praktisch die Reise angeht und sagt, okay, lass uns einen Helm machen, der so futuristisch ist und so schnell und trotzdem, ja, oder lass uns, was weiß ich, egal was, du kannst es natürlich nicht alleine machen, aber dann werden es nur Träumereien. Also du brauchst schon jemanden, der die Tools hat.
Würdest du dir wünschen, dass es ein Budget-Cap gibt in Zukunft?
Nö. Ich glaube, da so weit sind wir noch nicht. Nö. Ich glaube nicht, dass wir irgendein Handicap haben, weil wir nicht so viel Geld haben wie unser Nachbar. Ja. Ich glaube, das macht das Ganze vielleicht sogar noch interessanter. Dahingehend, dass du sagst, okay, wo könnten wir was sparen? So wie du vorhin gesagt hast, was ist das Nächste, was kommen könnte? Da machst du dir vielleicht mehr Gedanken, wenn du nicht aus dem Vollen schöpfen kannst und von 10 oder von 30 Ideen ist da vielleicht mal eine gute dabei, weil du sozusagen outside of the box gedacht hast. Ich kann nicht für andere sprechen, aber mir, ich finde, nö.
Dein Chef, der Jonathan Waters, der hat ja schon öfter mal für so ein Salary Cap oder Budget Cap plädiert. Und ich bin heute auf eine ganz, zufällig auch wirklich, auf eine ganz coole oder interessante Statistik gekommen. Und zwar habe ich mal eigentlich geschaut, wie viele Rennen UAE so gewinnen würde, wenn man die vom Pogacar abzieht. Ja, also der gewinnt schon so 30%, glaube ich, der Rennen für das Team. Wo man ja eigentlich sagen kann, das Team hat kein Budgetlimit. Ja, ja doch, ist ziemlich genau, sind es 30%.
Ja, aber ich finde, so eine Statistik ist ja auch krass verfälscht, weil dieses Team ja einfach aus diesen Einfahrern ausgerichtet ist und die ganzen krassen Leute, die sich reinholen.
Ja, überhaupt nicht. Ne? Also du hast ja vom Potenzial her sehr, sehr viele Fahrer in dieser Mannschaft, die du mit Geld kaufen konntest, die ja auch von sehr, viel öfter gewinnen müssten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber so wie die halt dann vielleicht taktisch fahren, nutzen sie das Potenzial nicht voll aus. Und dann ist mir aufgefallen, deswegen wollte ich jetzt gerade noch mal den Kreis schließen zu Jonathan Waters, der sich ja dann in den letzten Jahren öfter beschwert hat. Da ist das Team gar nicht so erfolgreich gefahren, weil letztes Jahr habt ihr die erfolgreichste Saison seit 10 Jahren gehabt.
Echt?
IF, ja. Also ihr hattet 22 zum Beispiel nur 9 Siege, letztes Jahr waren es 26.
Okay. Ja, wusste ich nicht.
Geil.
Ja, cool.
Ja, schön.
Also irgendwas scheint ihr richtig zu machen, auf irgendeine Art und Weise. Wie ihr das Team zusammenstellt, Material, wahrscheinlich alles so ein bisschen.
Ja, ich kann da ja nur für mich sprechen. Bei mir hat es 5 Jahre gedauert, bis ich da jetzt endlich bin, wo ich eben bin mit dem Material. Jetzt geht die Reise wieder weiter mit dass wir ein Frauenteam haben und was ist anders? Wie musst du denken, um praktisch das Gleiche rauszuholen, wie wir für einen Ben Healy rausgeholt haben und ja? Ist da der nächste Ben Healy in dem Fahrerroster bei unseren Frauen und so weiter. Es ist halt super interessant, ja. Und wenn Jonathan sagt, er will eine Begrenzung, ja, fair enough, würde ich sagen. Das ist okay, wenn er das will. Aber bei mir, ich glaube, wenn ich mich damit beschäftigen würde, dann würde ich mein Ziel aus den Augen verlieren. Und dafür habe ich eigentlich gar keine Zeit.
Auf welches Event freust du dich am meisten dieses Jahr? Und welche Fahrerin, welcher Fahrer wird am meisten scheinen bei euch?
Ich würde mir wünschen, dass wir haben 3-4 junge Fahrer, die gut sind. Dann, ja, ich bin immer schon Fan von Costa gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der ist natürlich nicht mehr jung, aber ich fände es cool, wenn der ein Radrennen gewinnen würde. Am liebsten wäre mir die Flandern-Rundfahrt. Ja.
Rui Costa Flandern-Rundfahrt. Habe ich gerade den Zusammenhang richtig gehört?
Okay. Wieso nicht? Was spricht dagegen?
Naja, also Hinterradfahren kann er. Ja, nee, also ich bin, Rui Costa tue ich mir auch echt schwer mit. Ne? Also ich bin gleichzeitig, finde ich es geil, welcher Radrennen er immer gewinnt. Und also der ist ja so gehasst und gleichzeitig geliebt, ne? Vom selben Fahrer wahrscheinlich sogar. Das ist ja so, ja, ist eine komische Persönlichkeit im Radsport, in meinen Augen.
Ich finde ihn großartig und jetzt, wo ich ihn kennengelernt habe, ich finde ihn ein super feiner Kerl. Einen Fahrer. Paulus hat es eigentlich verdient, mal, keine Ahnung, noch mehr, besser, größer zu gewinnen. Der hat es einfach verdient. In jeglicher Weise. Das Frauenteam, da kann ich mich so weit nicht aus dem Fenster lehnen, weil wie gesagt, wenn du mich über Frauenradsport fragst, wow, ja, Da bin ich echt schlecht drin. Ich bin in einer absoluten Lernphase. Nicht nur, dass ich gewillt bin zu lernen, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe mich tierisch gefreut, wo wir hier dieses Jahr in Mallorca diese erste Etappe gewonnen haben. War echt cool. Ich würde gerne, dass das Frauenteam hier und da das praktisch gewinnt, was sie verdienen. Ich meine, letztes Jahr mit Alison Jackson, dass sie praktisch Roubaix gewonnen hat, war wahrscheinlich nicht geplant, war aber auch super cool. Und wenn du es dir anguckst, musst du ehrlich sagen, sie war die Stärkste an dem Tag, ihre meisten geführt und hat dann auch noch gewonnen. Ja, Chapeau. Sowas in so einem großen Event wäre schön, wenn wieder passieren würde.
Hm. Ja. Ist Rui Costa schon mal Flandern-Rundfahrt gefahren?
Ich glaube vor 10 oder 12 Jahren oder so.
Okay. Also einfach mal 10 auf Rui Costa wetten. Das finde ich einen interessanten Versuch. Würde ich irgendwie auch cool finden? Also irgendwie hat das was.
Habe ich doch gesagt.
Ja. Du, seitdem er die Spanier da so abgezogen hat bei der WM, keine Ahnung, vor 100 Jahren, er weiß auf jeden Fall, wie er mit solchen Situationen umgeht. Und ist ja oftmals in den letzten Jahren so 2er-3er Sprint gewesen. Nee, okay, interessant. Ich würde gerne nochmal kurz in eine andere Richtung gehen. Sind wir fertig mit Radsport oder habt ihr noch Fragen?
Mach weiter.
Mit deiner
Vielleicht stellst du meine Off-Topic-Frage.
Achso, ja, ist eine Off-Topic-Frage. Ja. Willst du die stellen? Ich will sie nicht wegnehmen.
Nee, ja. Go for it.
Erzähl mal was zu deiner Kunst. Du hast ja vor ein paar Jahren, haben wir schon darüber gesprochen, aber jetzt ist ja bei dir, es wird in Anführungsstrichen immer ernster, oder? Also im Sinne von ernst meine ich jetzt Ausstellungen und so. Also erzähl mal ein bisschen was dazu, bitte. Weil würde mich wirklich interessieren.
Ich liebe halt mittlerweile Kunst im Allgemeinen. Und ist praktisch auch das krasse Gegenteil von mir 15 Jahre her oder so. Hätte es mich praktisch jagen können mit irgendeinem Bild oder einer Statue oder einem Museumsbesuch. Ne? Aber ich liebe Kunst, hauptsächlich Bilder. Und da hauptsächlich Expressionismus, einen alten Expressionismus, deutschen Expressionismus. Und selber habe ich eben angefangen zu malen und aus dem Hobby ist immer noch ein Hobby geblieben. Aber ich habe hier in Mallorca gibt's eine recht große und große Galerie mit einem sehr guten Namen. Und da habe ich eine Solo-Ausstellung bekommen, vor einem Jahr ziemlich genau, im Februar, basierend auf einer Wette zwischen mir und meiner Tochter. Und da kam halt der Ex-Radfahrer durch, ja, weil sie mich praktisch immer ausgelacht hat. Da habe ich gesagt, pass mal auf, ich werde da irgendwann mal hängen. Ich dachte nicht an eine Solo-Ausstellung und ich dachte auch nicht mit den Bildern, die ich ganz zu Anfang gemalt habe. Aber ja, der Mann kam in meine Garage, weil ich bei ihm ein Bild gekauft habe, weil ich mich in ein Bild verliebt habe. Und als er das Bild dann geliefert hat, ja, wie gesagt, ja, wie soll das hier reinpassen? Weil das ist ein bisschen groß. Und ich sage, ja, das lege ich einfach hin hier. Das kannst du nicht einfach hinlegen. Ja? Ich sage, doch, das hängt jetzt halt quer hier vor mir, hängt es ehrlich gesagt, quer über die Wand. Eigentlich müsste es ja hingestellt sein oder hingehängt andersrum. Aber ja, das liegt halt hier jetzt vor mir. Und ich liebe das noch immer. Und als er dann hier war, hat er gesagt, ja, du malst auf, zeig mal her. Und dann waren wir 2 Stunden in meiner Garage und eine Woche später kam er wieder und war wieder 2 Stunden da. Und danach hat er mir die Hand gegeben und gesagt, okay, du kriegst eine Solo-Ausstellung. Wo sind deine allerersten Bilder? Und die standen im Eck neben dem Rasenmäher, ehrlich gesagt. Und dann hat er sich da 18 Bilder ausgesucht und ich wusste nicht, ob ich happy sein soll oder nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen geschämt, so halb. Aber ich dachte, okay, die Dinger kannst du ja nicht hinhängen in diese schöne Galerie. Ja, dann wurden die gerahmt und ja, war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich auf mich persönlich stolz war. War ein super cooles Gefühl. Und ja, vielleicht noch ein Fun Fact. Ich Ich war ja noch nie auf der Exhibition davor. Und eine Woche vorher habe ich im Internet so geguckt, wo gibt es so Exhibitions, ja. Und dann bin ich zu einer hingegangen und ich wollte mal sehen, was die Leute da so anhaben und muss man da eine Speech machen oder keine Ahnung. Und als dann mein Abend da kam, dann stand ich da vor den Leuten und habe gesagt, ja, also glaubt es mir oder nicht, aber das ist die zweite Exhibition meines Lebens. Ja. Die erste war letzte Woche und die zweite ist praktisch meine eigene. Und ja, und da hänge ich immer noch und würde gerne auch in der zweiten Galerie hängen, bin aber nicht so pushy und suche, das ist nicht so mein Ding. Aber es wär sehr schön. Und ich male jetzt wieder so wie vor 5 Jahren, als ich angefangen habe. Zwischendrin dachte ich, ich muss modern malen und das malen, was die Leute mögen. Oder ich dachte, dass sie das mögen. Und ich male jetzt so wie früher, vielleicht ein bisschen besser, das ist schwer zu beurteilen. Die Leute mögen es. Und ich verkaufe oder er verkauft recht viel. Und das ist schön. Das ist einfach super.
Wo kann man die Bilder dann kaufen?
In der Galerie sozusagen.
Okay.
Schick uns doch mal ein paar Fotos von deinen Bildern für den dieswöchigen Folgenpost.
Okay.
Das fände ich gut. Entweder ausschließlich oder dich beim Malen vielleicht noch? Hast du sowas
habe ich nicht. Ich mache ja kein Selfie von mir, während ich male. Ich schicke euch vier Bilder oder so.
Aber jetzt noch eine letzte Frage von mir. Wie heißt die Galerie?
Das ist die Gerhard Braun Galerie in Mallorca. Die haben fünf in Mallorca und eine in Madrid. Da hänge ich auch. Und ist eine der wenigen Galerien, die es nicht unbedingt nötig haben, auf Artsy zu sein, was heutzutage auch nicht mehr gang und gäbe ist. Sehr cool. Sehr coole, eine Handvoll wirklich guter Künstler. Und ich. Also, wenn ich verstehe, was ich meine. Ich gebe mir Mühe und ich bin sehr froh, dass das eine Sache ist, die man machen kann, bis man 85 ist, theoretisch, wenn man dann gesund bleibt. Und ja, sie werden besser und cooler und ich habe es schwerer, wenn ein Werk fertig ist, es abzugeben. Weil hier und da sind sie so, dass ich mir denke, vielleicht sollte ich mir das selber aufhängen.
Als Künstler weiß man immer, wo die Werke dann sind?
Ja, das ist eigentlich, ja meistens. Ja. Am Anfang hatte ich das Glück, dass ich verkaufen konnte an Leute, die ich kenne, über den Radsport oder mich Leute kontaktiert haben, die ich nicht kenne, aber indirekt mit dem Radsport zu tun haben, denke ich. Jetzt ist das natürlich nicht mehr so. Meistens auch, wenn ich nicht zu Hause bin, spreche ich mit den neuen Besitzern, ob das dann über das Telefon ist oder ein Call so am Computer. Es ist eine ganz andere Welt und das macht es so spannend. Und wie gesagt, ich würde es lieben, wenn ich in einer anderen Galerie noch hängen dürfte und praktisch die Message von meinen Bildern raustragen kann, weil ich rede, ja, das war wahrscheinlich die verkehrte Frage von dir, dann könnten wir jetzt noch 3 Stunden telefonieren.
Ich glaube, wir haben es beim...
Es wäre auch meine gewesen.
Im letzten Podcast schon mal kurz angerissen, das Thema, ne?
Ja.
Und ich meine, da hättest du dann erzählt, dass das so für dich auch irgendwann der Ausgleich war. So bist du eigentlich dazu gekommen.
Ist immer noch. Ist absolut so. Und ich habe festgestellt, je mehr Stress ich habe oder wenn ich mal so ein Aha-Erlebnis habe, wo du sagst, shit, wie soll ich das lösen? Oder ja, was du sagst, das schaffe ich nicht. Und wenn ich dann in die Garage gehe, wo ich male, man sagt ja, der Künstler sagt mein Atelier, aber es ist ehrlich gesagt meine Garage. Ja. Wenn ich dann da reingehe, kommt das Allerbeste raus aus meinem Innern? Keine Ahnung. Ich mache mir keine Skizzen, ich mache mir da nie Skizzen. Ich gehe rein, nimm eine weiße Leinwand und mal los. Bei mir gibt es auch fast kein Bild, wo nicht noch ein Bild unten drunter ist. Also ich kann auch keine weiße Leinwand bei mir in der Garage stehen haben. Das heißt, wenn ich kaufe, nehme ich eine Farbe und lege los und nehme noch eine andere und nehme noch fünf andere und dann sieht es aus wie, ja. Und darauf male ich ein Bild und wenn mir das nicht gefällt, male ich das Bild, was mir am Schluss dann gefällt. Also es gibt kaum ein Bild von mir, wo nichts drunter ist. Und ja, müssen mal vorbeikommen. Die sehen jetzt langsam richtig cool aus, ehrlich gesagt. Also,
ja, ja, ich habe. Hast du das Bild von Jonathan Wouters geschenkt?
Ja. Das ist schon länger her.
Ja. Okay.
Er hat sich draufgehängt. Es hängt.
Ja, sehr gut. Also ganz, ich hab gerade nur durch dein Feed gescrollt. Also ich glaube, man weiß es natürlich nur, wenn man weiß, wie Jonathan Wouters aussieht, aber mit dem Weinglas, ja, ist es halt so, das spiegelt ihn ganz gut wieder auf jeden Fall her.
Ja, ja, das ist schon länger her. Ich glaube, das habe ich vor 4 Jahren oder was gemalt.
Ja, sehr gut.
Nee, das ist mein großes Hobby, das ist meine große Leidenschaft. Ja, müssen wir vorbeikommen, müssen wir angucken. Ja,
dafür hast du aber auch das Radfahren reduziert. Oder beziehungsweise das hat eher das Radfahren ersetzt, würde ich mal
sagen. Absolut. Ich kam auch irgendwann zu einem Punkt, wo ich hatte eine sehr lange Zeit das Gefühl, dass ich einen Reifen fühle oder einen Reifendruck oder wenn wir sagen, okay, welches Öl ist scheiße? Also ich kann natürlich nicht sagen, dann das Feintuning am Schluss, das fühlst du natürlich nicht, aber du kannst sagen, was ist nicht gut. Und das führt dann dazu, was gut ist und dann sortierst du aus zwischen 4 Dingen, die gut sind und bleibst mit einem übrig. So arbeiten wir ungefähr. Das konnte ich eine Weile noch, nachdem ich aufgehört habe mit dem Radfahren. Jetzt traue ich mir das nicht mehr zu. Da brauche ich eine Maschine für und Feedback und ich selber, ich glaube nicht, dass ich weiß es nicht, ich möchte es aber auch nicht probieren, weil ich glaube nicht, dass wir die Zeit im Team haben, um jetzt irgendwelche wilden Adventures anzugehen und dann sagen, ja, guck mal, wir testen noch selber. Nee, wenn ich frei habe, male ich und wenn ich ganz ehrlich bin, meistens aber male ich in der Nacht. Also wenn ich um 3 oder 4 mal kurz auf die Toilette muss, dann bleibe ich gleich wach und gehe in die Garage und male halt bis zum Frühstück. Und da kommen auch die besten Dinge bei raus. Ja.
Ich finde es auf jeden Fall immer geil, von Leuten zu hören und das ist gar nicht so oft der Fall. Hat es natürlich mit Profisportlern auch viel, dass es deren Leidenschaft ist oder im Radsport, dass Radfahren deren Leidenschaft ist, aber es ist immer geil von Leuten zu hören, die eine Leidenschaft haben. Ist das jetzt erstmal völlig egal, wo die ist. Das ist nämlich auch gar nicht so vielen Leuten gegeben, dass sie irgendwas so gerne machen, dass sie da drin aufgehen und sich freuen. Und bei dir klingt das ja durch.
Ja, danke. Nee, wie gesagt, wenn wir jetzt vor meinen Bildern stehen würden oder einem Bild, nur könnte ich euch viel dazu erzählen. Wenn es nichts zu erzählen gäbe, würde ich auch ehrlich sein und sagen, ja, also das, ja. Aber die meisten Werke, die du siehst auch dann mit der Zeit, ob ein Bild gut ist im Sinne von richtig und die Message rüberbringt oder eben nicht. Das hat gar nichts damit zu tun, ob das dein Geschmack ist oder nicht. Es kann auch eine weiße Leinwand sein mit einem blauen Viereck oder ja. Das ist jetzt nicht so mein Ding, aber du siehst, wenn es richtig ist im Sinne von die Message kommt rüber und ja, mein Lieblingsbild ist nicht mein eigenes. Das ist das, was ich mir kaufen durfte und ja, ob der jetzt da liegt vor mir oder steht, ist mir völlig egal. Das Bild ist praktisch richtiger als richtig und ja.
Jo, die Leute, die nur für Radsport hier sind, die sind schon länger ausgestiegen. Die anderen sind noch da. Herzlichen Dank dafür. Nee, super spannend. Also Besenwagen war früher auch mal noch mehr die Sachen außenrum um den Radsport von den Leuten, die den Radsport machen. Nee, cool zu hören, definitiv. Noch irgendwelche Stauf immer prädestiniert für Abschlussfragen hier?
Ja, ich würde jetzt einfach mal fragen, du bist beim Opening Weekend Sportscher Leiter, oder?
Ja.
Gut, dann sehen wir uns.
Das war's.
Ja, also sehen wir uns da, würde ich sagen. Ich bin schon am 21. dort. 3 Tage früher. Also wenn du mal da bist, wenn ihr früher da seid, meldet euch.
Ja.
Wann bist du wieder zurück auf Mallorca?
So schnell wie möglich. Also am nächsten Tag. Tag in der Früh um 9 fliege ich, weil wir skippen Kürne.
Ja, kann sein, dass ich so Ende Februar, Anfang März nochmal auf Mallorca bin. Vielleicht komme ich mal zum Bilder gucken.
Ja, kannst du gerne vorbeikommen. Würde mich freuen, ehrlich gesagt.
Hat mich auch sehr gefreut hier. Sehr angenehmer Gast. Top 3 der angenehmsten Besenwagen-Gäste, finde ich. Andreas Klier zum zweiten Mal. Ranking bestätigt. Wunderbar. Ich bin zufrieden.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Danke dir. Wie immer. Ja.
Danke.
Bis dann.
Alright, an alle Hörer, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, Andreas, und ciao.